Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Hand in Hand amerikanische Juden und Afroamerikaner und ihre Allianz im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus. Der Flughafen ist die Gemeinde, die Seelsorger zwischen Anflug und Abflug und klammheimlich, still und leise, wegen Finanzen steht möglicherweise das evangelische Zentrum für Geschlechtergerechtigkeit auf der Kippe. Bereits in den 50er und 60er Jahren marschierten bei den Demonstrationen der Bürgerrechtsbewegung amerikanische Juden Seite an Seite neben Afroamerikanern für rechtliche und politische Gleichstellung der schwarzen Minderheit in den USA. Obwohl die Geschichte der Juden und Schwarzen in den USA verschieden ist, kam es zu dieser Solidarisierung. Man könnte auch von einer Allianz der Minderheiten sprechen. Man engagierte sich gegen Hass und Ausgrenzung und für eine freie und tolerante Gesellschaft. In den nachfolgenden Jahrzehnten wurde dieses Bündnis zunehmend brüchig, doch seit Aufkommen von Black Lives Matter lebt die Allianz wieder auf, trotz Vorurteilen, Skepsis und Ängsten auf beiden Seiten, sagt Rita Schwarzer.
Ich kann nicht atmen. George Floyds letzte Worte, bevor er unter dem erbarmungslosen Kniedruck eines weißen Polizisten nach 8 Minuten und 46 Sekunden stirbt. Die kaltblütige Ermordung des unbewaffneten und wehrlosen Afroamerikaners versetzt nicht nur die schwarze Bevölkerung des Landes in Aufruhr. In über 2000 amerikanischen Städten strömen Menschen jeder Hautfarbe, Herkunft, Religion und sexueller Ausrichtung spontan auf die Straßen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Trotz oder vielleicht gerade wegen der Covid-Pandemie hat Floyds Martyrium weite Teile der US-Bevölkerung aus ihrer Lethargie gerissen. Ich kann nicht atmen, wird der Protestruf einer ganzen Bewegung, der weitaus größten in der Geschichte der USA. Unter den Demonstrierenden sind auch Zehntausende meist junger Jüdinnen und Juden, die in progressiven Gruppierungen für soziale Gerechtigkeit arbeiten. Kritik hagelt es zudem von etlichen jüdischen Verbänden und Organisationen. Kurz nach Floyds Ermordung organisiert die Black Lives Matter-Bewegung einen erneuten Marsch nach Washington. Auf den Tag genau 53 Jahre nach dem historischen Großaufmarsch. Diesmal gegen Rassismus und Polizeigewalt. Black Lives Matter will nicht nur Reformen, sie fordert einen grundlegenden Systemwandel. Am frühen Morgen der geplanten Kundgebung vor dem Lincoln Memorial erscheint in der New York Times eine ganzseitige Anzeige. Wir sprechen mit einer Stimme, wenn wir unmissverständlich sagen, Black Lives Matter. Steht auf Seitenmitte in dicken weißen Buchstaben auf schwarzem Grund. Darum herum die Namen von über 600 jüdischen Organisationen und Synagogen aus dem gesamten religiösen, politischen und ethnischen Spektrum des Landes. Von orthodoxen und zionistischen Gruppierungen über den Mainstream bis hin zur BDS-Fraktion, die Israel wegen seiner Palästina-Politik boykottieren will. Die Black Lives Matter-Bewegung ist die aktuelle Bürgerrechtsbewegung dieses Landes, schließt das kraftvolle Manifest. Sie ist unsere beste Chance auf Fairness und Gerechtigkeit. Indem wir diese Bewegung unterstützen, können wir ein Land aufbauen, das sein Versprechen auf Freiheit, Einheit und Sicherheit erfüllt. Für uns alle, ohne Ausnahme.
That was really powerful.
Ein echt starkes Zeichen, erinnert sich Sandra Lawson aus Elon im Bundesstaat North Carolina.
Yeah, because it does show overwhelming support. That Jewish communities are committed to racial justice and committing to do the work needed to move forward.
Es zeigt die überwältigende Unterstützung jüdischer Gemeinden, sich zur Gerechtigkeit aller zu bekennen und die nötige Arbeit zu leisten, um vorwärts zu kommen.
Sandra Lawson ist schwarz,
und sie gehört zu jener Minderheit, die sich Jews of Color nennt. Wie die USA im Laufe der letzten 60 Jahre insgesamt, ist auch die jüdische Gemeinschaft des Landes immer vielfältiger geworden. Heute sind gemäß einer Studie der kalifornischen Stanford University 12-15% der amerikanischen Juden nicht weiß, ob durch Geburt, Adoption, Heirat oder Konversion. Jews of Color erfahren den Rassismus der Weißen nicht nur außerhalb der jüdischen Gesellschaft, sagt Lawson, die als Rabbinerin an der Elon University tätig ist. Jews of Color erleben Ausgrenzung und Zurückweisung auch in ihren Synagogen und Gemeindehäusern.
You know, my heart breaks. I do get calls from Jews of Color who pray in predominantly white spaces that they don't feel heard, they don't feel supported or even understood.
Wissen Sie, mir bricht das Herz, wenn ich Anrufe von Jews of Color erhalte, die in mehrheitlich weißen Synagogen beten und sich weder gehört, unterstützt, geschweige denn verstanden fühlen.
Auch Lawson selber erhält als schwarze Rabbinerin immer wieder verletzende Signale, nicht jüdisch genug zu sein.
Yeah, it sucks, but you know, that is first of all, I was born black in the United States, so I understand.
Ja, das nervt gewaltig. Als Schwarze in den USA geboren, braucht es viel, um mich mit rassistischen Kommentaren zu überraschen. Aber naiverweise glaubte ich tatsächlich für einen Moment, es genüge zum Judentum überzutreten, bis mich die Realität eingeholt hat.
In den letzten Monaten zeichnet sich allerdings ein Wandel ab. Land auf, Land ab sind jüdische Gemeinden daran, sich mit dem Rassismus in ihren eigenen Reihen auseinanderzusetzen. Keine leichte Aufgabe. Versteht sich doch die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten als liberal. Rund 2/3 stimmen regelmäßig demokratisch, sagt Mark Dollinger, Professor für jüdische Geschichte an der San Francisco State University.
For example, the constant questioning of Jews who are not white. Who are you?
Zum Beispiel die ständigen Anfragen, mit denen dunkelhäutige Juden konfrontiert werden. Warum sind sie hier? Woher kommen sie? Und dann die ewig gleichen Geschichten, von denen die Jews of Color berichten. Mal werden sie mit dem Personal verwechselt, mal drückt ihnen jemand eine Abfalltüte in die Hand oder einen Teller mit der Bitte nachzufüllen.
Doch nicht nur auf jüdischer Seite kommt in letzter Zeit ein ernsthafter Lernprozess in Gang. Auch in der afroamerikanischen Community, so Cheryl Greenberg, Geschichtsprofessorin am Trinity College in Hartford, Connecticut, hat die Suche nach blinden Flecken im eigenen Denken und Verhalten begonnen. Mit Ausnahme des Rappers Ice Cube haben sich in den letzten Monaten etliche schwarze Prominente aus Sport und Unterhaltung öffentlich für antisemitische Kommentare entschuldigt. Nach antisemitischen Tweets hat die schwarze Bürgerrechtsorganisation NAACP ihren Geschäftsführer in Baltimore gefeuert. Auch gemeinsame Projekte zwischen schwarzen und jüdischen Gruppen nehmen neuerdings wieder zu, wobei offenbar beide Seiten darum bemüht sind, sich nun auf Gemeinsamkeiten zu konzentrieren und Reizthemen wie den Nahostkonflikt zu meiden.
Just recently, the American Jewish Committee announced a whole Black Jewish project.
Erst kürzlich kündigte das American Jewish Committee ein schwarz-jüdisches Projekt an. Im Kongress schufen Schwarze und Juden vor einem Jahr einen gemeinsamen Ausschuss. Der schwarzen NAACP und die jüdische Anti-Defamation League wollen vermehrt kooperieren. Ich selber habe in einigen Synagogen gesprochen, die gezielt mit schwarzen Kirchen zusammenarbeiten möchten. Einige tun dies bereits seit Jahren, für andere ist es neu. Aber ich sehe auf ganz unterschiedlichen Ebenen, dass beide Minderheiten sagen, dies ist wirklich ein Kampf um unser Leben, ein Kampf für grundlegende Gerechtigkeit. Wenn wir jetzt nicht zusammenarbeiten, gehen wir getrennt unter.
This really is a fight for our lives. And it really is a fight for fundamental justice. And if we don't work together, we're going down separately.
Wie ernst die Lage ist, belegen die Statistiken führender Extremismusfachleute. Schwarze und Juden sind nicht erst seit dem Großaufmarsch der Rechtsextremen in Charlottesville vor 3 Jahren die häufigsten Opfer von Hassverbrechen. Zudem warnte der Direktor der Homeland Security erst unlängst in einer Anhörung vor dem Senat, dass weiße Rechtsextremisten die hartnäckigste und tödlichste Bedrohung und das größte Risiko für die amerikanische Öffentlichkeit darstellten. Die Prognosen im Hinblick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen sind daher düster. Heidi Byrick vom Global Project Against Hate and Extremism in Ellijay, Georgia, ist eine der besten Extremismusforscherinnen der USA. Sie warnt,
I expect, no matter what the outcome of the election is, that we're going to see more violence out of, you know, right-wing extremist circles.
Ich erwarte, dass wir mehr Gewalt von rechtsextremistischen Zirkeln sehen werden, unabhängig davon, wie die Wahlen ausgehen. Gewinnt Biden, werden viele dieser weißen Rechtsextremen denken, die USA sei auf ewig an Diversität und kulturelle Vielfalt verloren. Und die einzige Art, dies zu bekämpfen, seien terroristische Anschläge, Hassverbrechen und so weiter. Gewinnt dagegen Trump, könnten sich Rechtsextremisten ermutigt fühlen und deshalb gewalttätig werden. Nach Trumps Wahlsieg vor 4 Jahren sahen wir die ersten 10 Tage eine Zunahme von nahezu 1000 Hassverbrechen, begangen von Leuten, die das Wahlergebnis feierten und Minderheiten zusammenschlugen. In vielen Fällen brüllten sie dabei den Namen Trump. Sie waren begeistert über das Wahlergebnis und gingen davon aus, dass der Präsident ihre hasserfüllten Ansichten teilt. Sie waren
komplett excited about the election and decided that the president had endorsed their hateful views. So either way we could have problems.
Rita Schwarzer mit einem Blick auf die Allianz zwischen amerikanischen Juden und Afroamerikanern in den USA. Nach jahrelangen Diskussionen, Skandalen und Pannen hat endlich am letzten Wochenende der Berliner Hauptstadtflughafen seine Pforten für Besucher geöffnet. Und mit der Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg wird in diesen Tagen auch die ökumenische Flughafenseelsorge ihre Arbeit aufnehmen. Diese Einrichtung der evangelischen und katholischen Kirche soll für alle Menschen offen sein, unabhängig von Religion und Weltanschauung. Im hektischen Treiben des Flughafens versteht man sich als eine Art Anlaufstelle für Passagiere, Besucher und Mitarbeiter, die beispielsweise Sorgen und Ängste haben. Es besteht auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen in die Flughafenkapelle. Im deutschsprachigen Raum gibt es bereits mehrere Flughäfen, die den Reisenden und Mitarbeitern eine seelsorgerliche Begleitung anbieten. Das Seelsorgeteam, das jetzt in dem neuen Berliner Hauptstadtflughafen tätig sein wird, ist aber nicht neu. Man kennt die Geistlichen wie auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Flughafen Tegel und dort schließen bald die Pforten. Josephine Janert berichtet.
Flughafen Berlin-Brandenburg, Terminal 1, Ebene 3. Ein Stockwerk über der Abflughalle herrscht Hochbetrieb. Mitarbeiter eines Unternehmens tragen große Kartons in den Flur hinter einem Starbucks-Café. Sie reißen die Pappe auf und entfernen die Plastikfolie. 24 Stühle aus schwarzem Metall kommen zum Vorschein. Sie werden in den neuen Räumen der Flughafenseelsorge aufgereiht. Eine evangelische Pfarrerin, ein katholischer Priester und 30 Ehrenamtliche gehören zum Flughafenseelsorgeteam in der Hauptstadt. Jesuitenpater Wolfgang Felber schaut zufrieden auf die Stuhlreihen an seinem neuen Arbeitsort. Diesen hat Hans-Joachim Paap vom Architekturbüro Gerkan, Mark und Partner in Absprache mit den Kirchenvertretern gestaltet. Wolfgang Felber?
Also innerhalb von dem Flughafengebäude war der Wunsch vom Architekten, einen möglichst heimeligen Raum zu schaffen, Raum der Stille, Kapelle. Und dazu hat er eben als Mittel sich gedacht, aus diesen Betonräumen rechtwinklig mache ich eine Art Kuppel mit einem künstlichen Lichthof. Das hat er 5-mal gemacht. Kapelle, Raum der Stille, Vorraumkapelle, Vorraum, Raum der Stille und gemeinsamer Vorraum, 5 kleine Kuppeln. Und dann eben indirekt beleuchtet, indem man die verschiedenen Ziegelschichten von unten beleuchtet, sodass das ein sehr schönes Licht gibt.
Im Raum der Stille können Menschen innehalten, Kraft schöpfen. In der Kapelle ist ein Kreuz an der Wand. Dort sollen kurze Andachten stattfinden, nach dem Ende der Pandemie auch Taufen und Trauungen. Außerdem verfügt das Team über Büros und einen Schalter auf Ebene 3. Dort ausharren will Pfarrerin Sabine Röhm allerdings nicht, sondern über den Flughafen gehen und schauen, ob jemand ihre Hilfe braucht.
Wir laufen also über den Flughafen. Dann finde ich, sieht man schon, wenn Menschen in Not sind. Das sieht man an der Körpersprache, an der Gestik, an der Mimik. Dann gehen wir auf die Menschen zu und fragen, ob wir helfen können. Manchmal müssen wir das gar nicht, das wird dann auch abgelehnt. Und manchmal sind die Leute dann auch sehr dankbar, dass sie angesprochen werden.
Raum der Stille und Kapelle befinden sich auf der sogenannten Landseite, also vor der Abfertigung. Doch die Flughafenseelsorger sind auch dahinter tätig, auf der sogenannten Luftseite. Und sie sprechen auch mit den Menschen, die auf dem Flughafen arbeiten. Gerade in den vergangenen Wochen war das auf dem Flughafen Tegel dringend nötig, erzählt Wolfgang Felber.
Durch die Corona-Pandemie ist ja so, dass der Passagierverkehr sehr runtergegangen ist, sehr wenige Passagiermaschinen fliegen, was eben zu manchen Entlassungen führte oder führen wird, das ist absehbar. Und auch da diese Zukunftsangst ist eben ein Thema, das in den Gesprächen mit der Seelsorge auftauchen darf und seinen Platz hat.
Auf dem Flughafen treffen Menschen in verschiedenen Gefühlslagen aufeinander. Den einen versetzt der bevorstehende Flug in Freude oder Hektik, die andere ist tief traurig auf dem Weg zu einer Beerdigung. Mancher fürchtet sich davor, nach Hause zu fliegen. Wieder andere wollen gar nicht verreisen. Sie wollen Pfandflaschen sammeln oder mit ihren psychischen Problemen unter Menschen sein. Wolfgang Felber sagt, dass gegebenenfalls auch die Kollegen vom Flughafen Sozialdienst zur Stelle sind.
Es gibt den Fall, der tatsächlich ja sich so zugetragen hat in Tegel, dass eine Dame immer am Nachmittag gegen 17 Uhr auf einer Bank sitzt und sagt, ich warte hier auf meine Freundin aus Moskau. Am zweiten Tag fragt man sie wieder, ist die Freundin gekommen? Ja, ich warte immer noch, bis wir dann eben im Gespräch herausfinden, diese Freundin gibt es nicht, es gibt keinen Flieger um 17 Uhr von Moskau. Und dann ist es klar, mit der Frau werden wir uns länger beschäftigen und versuchen herauszufinden, was sie braucht und wo wir ihr helfen können.
Nicht nur die beiden Geistlichen, auch die Ehrenamtlichen verfügen über eine fundierte Ausbildung und haben zum Beispiel Gesprächsführung trainiert und sich mit Tod und Trauer auseinandergesetzt. Das ist nötig, denn manchmal wird es ganz, ganz schwierig, wenn etwa Menschen aus den Ferien allein zurückkommen, weil dem Partner oder der Partnerin etwas zugestoßen ist. Felber erzählt,
Ehepaar fliegt in Urlaub zusammen, Ehemann stirbt im Urlaub und wir werden die Witwe dann eben am Flugzeug selber in Empfang nehmen und sie durch die Gepäckausgabe holen und, wenn es gut geht, zu einem Verwandten bringen.
Die Flughafenseelsorge in Deutschland ist derzeit Aufgabe der beiden großen christlichen Kirchen. Doch am Flughafen in London gibt es zum Beispiel schon einen Seelsorger aus der Sikh-Community. Ob und wie Juden und Muslime und Menschen mit einem humanistischen Hintergrund künftig auch in Deutschland in die Seelsorge mit einbezogen werden, darüber wird derzeit heftig diskutiert. Wer sich in einer Notsituation befindet, fragt meistens nicht danach, an welchen Gott sein Helfer oder seine Helferin glaubt. Die christlichen Flughafenseelsorger wollen ihrerseits für alle offen sein. Sabine Röhm sieht darin gerade den Markenkern des Christentums.
Weil es uns ausmacht, uns Christen, dass wir bedingungslos für alle Menschen da sind. Keiner muss irgendeine Bedingung erfüllen, um mit uns sprechen zu können oder um von uns getröstet zu werden.
Die Flughafenseelsorge an dem neuen Flughafen Berlin-Brandenburg, Josephine Jannert, berichtete. Die diesjährige Synode der EKD, die sich am 8. und 9. November trifft, wird wegen der Corona-Pandemie ausschließlich digital verlaufen. Bei der Tagung wird es unter anderem um Reformen der Kirchenstrukturen gehen, die Weitergabe des Glaubens in einer zunehmend säkularen Gesellschaft, ebenso um Ökumene. Ganz oben auf der Tagesordnung stehen zudem die Finanzen an. Die evangelische Kirche in Deutschland hat vor, bis zum Jahr 2030 rund 17 Millionen Euro einzusparen. Und da die Einnahmen wohl geringer ausfallen werden, müssen die finanziellen Ausgaben um 30% gekürzt werden. Einsparungen in mehreren Bereichen seien notwendig, heißt es. Und davon könnte möglicherweise auch das evangelische Zentrum für Geschlechtergerechtigkeit betroffen sein. Dagegen regt sich inzwischen Protest, sagt Michael Hollenbach.
Der sogenannte begleitende Ausschuss der EKD hat die Sparpläne an die Kirchenparlamentarier verschickt. Darin sollen Prioritäten gesetzt werden. Die Kriterien dafür sind unter anderem Mitgliederbindung, Orientierung sowie die öffentliche Präsenz der EKD. Diese Kriterien scheint nach Ansicht der EKD-Leitung das evangelische Zentrum Frauen und Männer nicht zu erfüllen. In einem internen Papier heißt es:
Die Kernfrage nach dem gesamtkirchlichen Bedarf für diese Arbeit muss gestellt werden. Die Zielgruppen sind gemeinsam gealtert, die Fragestellungen bearbeitet.
Dieses Dokument hat Antje Schrupp in ihrem Internetblog veröffentlicht. Sie ist Mitglied im Präsidium der evangelischen Frauen in Deutschland.
Ja, die Botschaft ist, dass Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit in Wahrnehmung der Verantwortlichen erledigt sein soll. Das ist eine völlige Verkennung der Zustände. Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit ist eines der Top-Themen. Aber einige Leute bei der EKD scheinen zu meinen, das Thema sei erledigt. Ich kann das nicht verstehen, warum, aber das wäre natürlich ein völlig fatales, falsches Signal nach außen.
Und Eske Wollrath, Geschäftsführerin im Evangelischen Zentrum Frauen und Männer, ergänzt:
Und wenn die Kirche da nicht mehr auskunftsfähig ist, sie schießt sich wirklich ins Abseits.
Ein weiterer Punkt, der für Empörung sorgt: In der Vorlage des Kirchenamtes der EKD an die Synodalen heißt es:
Nicht selten kommentiert das Zentrum Statements und Positionen der EKD kritisch und findet in dieser Haltung seine Identität.
Carsten Simmer, Finanzchef im Kirchenamt der EKD, versucht zu beschwichtigen. Natürlich seien in der evangelischen Kirche diskursive Meinungen erwünscht, aber
die Frage ist natürlich, auf welchen Themen bewegt man sich mit unterschiedlichen Sprachregelungen und stärkt das dann tatsächlich die Wahrnehmbarkeit der evangelischen Kirche?
Die Machtfrage steht dahinter,
sagt Eske Wollrath. Und Antje Schrupp fügt an:
Offensichtlich sind manche Leute der Meinung, dass das der evangelischen Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung schaden könnte und dass es besser wäre, mit einer Stimme zu sprechen, so ähnlich wie der Papst oder sowas. Ich halte das für eine völlig falsche Strategie. Das ist auch nicht das, was Menschen heute von Religionen erwarten.
Dem evangelischen Zentrum Frauen und Männer in Hannover geht es nicht nur um Fragen der Gleichberechtigung, auch wenn es hier noch viel Handlungsbedarf gibt. So stehen an der Spitze von nur 3 der 20 Landeskirchen Frauen. Aber es gehe auch um theologische Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, um Stereotype wie männliche Gottesbilder. Und
wie soll man denn über Geschlechtervielfalt sprechen? In der Bibel steht, Gott schuf den Menschen männlich und weiblich. Und die Intersexuellen? Sind die Montagsproduktion Gottes? Dazu müssen wir uns doch eine Haltung erarbeiten, dazu müssen wir theologisch ins Gespräch gehen. Welches ist unsere christliche Anthropologie?
EKD-Finanzchef Carsten Simmer, der zuvor bei der Unternehmensberatung McKinsey tätig war, geht davon aus, dass die EKD auf das Zentrum Frauen und Männer notfalls verzichten kann. In den Gemeinden, Kirchenkreisen und Landeskirchen gäbe es viele Gruppen, die sich um das Thema kümmern würden.
Ich glaube, dass wir genauso und weiter sprachfähig sein können auf diesen geschlechterbezogenen, geschlechtergerechten Aufgaben mit den Mitteln, die wir dann konzentrierter einsetzen und wo wir etwas stärker überlegen müssen durch die Ebenen hinweg, wie können wir da die Subsidiarität stärken.
Eske Wollrath hofft, dass die Synodalen den radikalen Sparplänen nicht zustimmen werden. Sie vermisst ohnehin, dass die EKD über das Sparen hinaus theologische und gesellschaftliche Perspektiven aufzeigt.
Ich möchte wirklich wissen, welche Vision steht hinter diesen Sparplänen. Wir brauchen eine Vision und diese Vision kommt nicht aus ohne Geschlechtergerechtigkeit.
Das Evangelische Zentrum für Geschlechtergerechtigkeit steht möglicherweise vor dem Aus, Michael Hollenbach berichtete. Und das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak.